NDR Info.
Zeitzeichen. Der Untergang des sowjetischen U-Boots K-129 im März 1968.
Good evening, my fellow citizens.
Guten Abend, verehrte Mitbürger. Gegen alle offensiven Waffensysteme, die auf dem Seeweg nach Kuba gebracht werden, wird eine strikte Quarantäne verhängt.
Die Welt im Kalten Krieg. Anfang der 1960er Jahre hat die Kuba-Krise sie an den Rand eines Atomschlags gebracht. US-Präsident Kennedy droht.
Es ist die Absicht dieser Nation, jede Rakete, die von Kuba aus gegen jedwede Nation der westlichen Hemisphäre abgefeuert wird, als Angriff der Sowjetunion auf die Vereinigten Staaten zu werten. Dies würde einen vollen Vergeltungsschlag gegen die Sowjetunion zur Folge haben.
Die Sowjetunion stoppt ihren Versuch, Kuba mit Atomraketen aufzurüsten. Der Schock, nur knapp einer Katastrophe entronnen zu sein, bringt Gespräche in Gang, nukleare Waffen einzudämmen. 1964 tönt Radio Moskau bei der Wiederwahl von US-Präsident Lyndon B. Johnson,
dass auch für die Mehrheit des amerikanischen Volkes die Interessen des Friedens teuer sind, dass es den Kalten Krieg über hat.
Und der Sowjetführer anscheinend auch.
Leonid Brezhnev betonte, dass ein Weltkrieg unter den heutigen Verhältnissen nichts Unvermeidliches ist. Der Friede auf Erden kann gesichert werden.
Auf den Präsidententischen in Moskau und Washington steht jetzt ein rotes Telefon, um Irritationen rasch aus dem Weg räumen zu können. 1968 unterzeichnen die Sowjetunion, Großbritannien und die USA unter Johnson den Atomwaffensperrvertrag.
After nearly a quarter of a century of danger and fear,
nach beinahe einem Vierteljahrhundert voller Gefahren und Angst, haben endlich Vernunft und Verstand die Oberhand gewonnen und werden dazu beitragen, Angst und Gefahren so weit wie nur möglich zu reduzieren.
Vernunft, Verstand und Friedensliebe. Oberflächlich ja, aber unter der Hand belauern die Feinde einander weiter. Mit Atomraketen bestückte U-Boote schnüren durch die Weltmeere. Lautlos, unsichtbar, jederzeit zum Erstschlag bereit. Die Technologie dahinter ist für die jeweilige Gegenseite ein großes Geheimnis. Zwei Explosionen begründen 1968 die größte und ungewöhnlichste Geheimdienstoperation der US-Geschichte und mit geschätzt einer halben Milliarde Dollar wohl auch die teuerste, das Azorian-Projekt.
Azorian rangiert unter den fantasievollsten und mutigsten Operationen der Geheimdienstgeschichte an vorderster Front.
Heißt es stolz in den Akten, die der US-Auslandsgeheimdienst CIA 2010 veröffentlicht, 35 Jahre nach ihrer Niederschrift.
Es vereint immense Größe, herausragende technologische Entwicklungen, komplexe Ingenieurleistungen, ungewöhnlich strenge Sicherungsmaßnahmen, eine Mission in der unbarmherzigen Hochsee und das Potenzial für eine ernste Konfrontation mit der Sowjetunion.
Im März 1968 ist das sowjetische U-Boot K-129 auf Patrouillenfahrt im Nordpazifik. Es ist mit drei Atomtorpedos bestückt. Am 8. März, heute vor 50 Jahren, wartet man auf dem Stützpunkt in Petropawlowsk auf der Halbinsel Kamtschatka vergeblich auf ein vereinbartes Signal. K-129 ist verschwunden. Mit Booten und Flugzeugen suchen die Sowjets nach dem U-Boot und den 100 Mann an Bord. Was sie nicht wissen, am 11. März zeichnet das hochsensible, weit verzweigte Unterwasserabhörsystem der US Air Force zwei Explosionen auf. Als den Amerikanern klar wird, dass die Sowjets etwas vermissen, studieren sie die Aufnahmen genauer. Sie führen zu einer Stelle im Nordpazifik, 2500 Kilometer nordwestlich von Hawaii. Dort liegt K-129 5 Kilometer tief am Meeresboden. Von einem Späh-U-Boot des US-Geheimdienstes aus fotografieren ferngesteuerte Kameras das Wrack tausende Male. Als die CIA die Bilder zusammensetzt, offenbart sich modernste sowjetische Waffentechnologie.
Im Verteidigungsministerium und bei der CIA kam man zu dem Schluss, wenn man einen Teil des U-Boots würde heben können, würde man extrem wichtige Informationen über die strategischen Einsatzmöglichkeiten der Sowjets bekommen.
Jahrelang haben die US-Behörden vergeblich versucht, sowjetische U-Boote auszuspähen mit Flugzeugen, Satelliten, Spionen. Und jetzt liegt eines fast griffbereit am Meeresgrund. Vermutlich bestückt mit Chiffriermaschinen, Codebüchern, Anleitungen für nukleare Sprengköpfe und natürlich den Sprengköpfen selbst. Es entsteht der waghalsige Plan, K-129 zu bergen, aus 5000 Metern Tiefe.
Von Anfang an war außergewöhnliche Geheimhaltung notwendig. Das Azorian-Projekt musste in allen Etappen wasserdicht sein, damit es nicht zu diplomatischer oder physischer Einmischung der Sowjets kommt.
Ein Jahr lang werden Möglichkeiten diskutiert, wie das Wrack zu heben ist. Schwimmfähige Polster runterziehen, auf denen es emporschweben kann? Oder mit Hilfe von Gas? Im Sommer 1970 die Entscheidung. An einem Bohrgestänge soll K-129 nach oben gezogen werden. Einem Gestänge, das unten in einen riesigen Greifer mündet, der das 2000 Tonnen schwere Wrack dem Boden entreißt.
Als das Konzept stand, wurde eine Cover-Story über Tiefseebohrungen entworfen, um all die Projektaktivitäten zu erklären, vor allem die auf See geplanten.
Der Cover-Story zufolge soll die Ölgesellschaft Global Marine in der Tiefsee nach Manganknollen schürfen, einem wichtigen Rohstoff für die Stahlindustrie. Der Unternehmer Howard Hughes, ein Milliardär mit Hang zum Abenteuer, erklärt sich zum Mitmachen bereit. 1971 präsentiert Global Marine die Geschichte der Öffentlichkeit.
Wir werden zu Förderzwecken ein 180 Meter langes Schiff bauen.
Auf einer Werft in Chester, Pennsylvania, entsteht in den kommenden Monaten ein außergewöhnliches Schiff, die Hughes Glomar Explorer. Mit einem 80 Meter hohen Bohrturm.
Mittig im Schiff aufgehängt, um unabhängig vom Seegang in der Vertikalen zu bleiben.
Der Turm wird von zwei gewaltigen Führungsschienen flankiert.
Absenkbar, um die Fracht die letzten Meter an Bord zu hieven.
Mithilfe von fast 600 stählernen Rohrelementen, je 9 Meter lang.
Die ineinander verschraubt bis zum Wrack reichen werden.
Und dank zahlloser Schubdüsen,
die Kralle am unteren Ende der Röhre auf Kurs halten,
soll das Wrack der K-129 vom Boden gelöst werden. Die Kralle entsteht in der Rüstungsschmiede Lockheed. Sie ist auf der CIA-Homepage im Foto zu sehen. Ein stählerner Koloss von 2000 Tonnen Gewicht. Für das Tragwerk oben stellt die deutsche Firma Kugelfischer die bis heute weltgrößten Kugellager her. 4 Spezialanfertigungen von 2,5 Metern Durchmesser, je 15 Tonnen schwer. Sie sollen das gewaltige Gewicht von Röhre, Kralle und Wrack im Lot halten, bis es im Trockendock des Schiffes verschwunden ist.
Alles in allem lag die Chance auf einen Erfolg am Anfang bei 10%. Sie stieg allerdings bis kurz vor dem Start auf 90%.
Präsident Nixon stellt sich hinter das Projekt Azorian, auch wenn die Kosten explodieren und nicht zuletzt deshalb viele Kritiker zum Ausstieg raten.
Aber immer trugen die Erwägungen, was der Geheimdienst durch die Operation erfahren könnte, den Sieg davon.
Ortswechsel im Sommer 1973 zur Hochzeit mit der Riesenkralle. Vor Long Beach in Kalifornien erwartet sie die Hughes Glomar Explorer in einem schwimmenden Hangar, groß wie eine Sporthalle und noch dazu in der Lage zu tauchen. So gelingt es, den Greifer unbemerkt von unten durch die geöffneten Wasserluken an das Schiff zu übergeben. Endlose Testreihen folgen. Schäden werden repariert, Komponenten neu justiert. Inzwischen drängt die Zeit.
Die Mission konnte nur von Juli bis Mitte September laufen,
heißt es im Bericht der CIA.
Nur in dieser Zeit konnte man erwarten, dass das Wetter lange genug gut bleibt, um die Operation abzuschließen.
Im Mai 1974 sind alle Tests beendet.
Risiken waren vorprogrammiert und würden bleiben, egal wie man es anstellt.
Und dann bricht die Hughes Glomar Explorer endlich auf. Sorgen vor einer Einmischung der Sowjets begleiten nicht nur die fast 200 Mann an Bord. Präsident Nixon ist zu einem Besuch in Moskau. Keinesfalls darf die Mission auffliegen, solange er dort ist.
Endlich unterwegs, um es wirklich anzugehen,
schreibt einer der Männer an Bord.
Der Transit über den Ozean lief ohne Probleme und am Unabhängigkeitstag, dem 4. Juli, traf das Schiff am Bergungsort ein.
Der Präsident ist heil zurück in Washington. Aber hier draußen auf See ist es nicht so einsam, wie er hofft. Immer wieder wird das Verschrauben der Röhre unterbrochen. Erst taucht ein britisches Schiff auf, das für ein Besatzungsmitglied ärztliche Hilfe benötigt und bekommt. Dann ein sowjetisches Schiff.
Was tun Sie hier?
Wir machen Bohrtests in der Tiefsee.
Was seid ihr für ein Schiff?
Ein Schiff für Tiefseebohrungen.
Wie lange werdet ihr bleiben?
2 oder 3 Wochen.
Wir wünschen euch alles Gute.
Das Schiff dreht ab, doch wenige Tage später ist ein zweites da, sogar mit Helikopter. Es rückt der Hughes Glomar Explorer beharrlich auf die Pelle. Es fotografiert die Besatzung, lässt Taucher zu Wasser und kann nur mit Mühe auf Abstand gehalten werden. Aber selbst wenn die Sowjets ahnen, was hier passieren könnte, sie glauben nicht, dass jemand es versucht. Nach 2 Wochen verschwindet das sowjetische Schiff am Horizont. Just in den Stunden, in denen das Wrack der K-129 wieder die Meeresoberfläche erreicht.
Man kann nur spekulieren über den Ärger der Sowjets, wenn sie später realisieren, dass 2 ihrer Schiffe praktisch dabei waren, als ihr U-Boot gehoben wurde und die Mission damit praktisch bezeugten.
Dabei ist die Mission nur ein halber Erfolg. Unten sind die Greifarme schlechter unter das Wrack gekommen als erhofft. Mehrere Glieder brechen und schließlich ist die Kralle so ramponiert, dass sie auf halber Strecke einen Großteil der Beute verliert. Am Ende kommt lediglich ein knapp 12 Meter langer Teil des U-Boots oben an. Es ist der 9. August 1974. Im Bauch des Schiffes bergen die Amerikaner aus den Trümmern des U-Boots 6 Leichen und 2 nuklearbestückte Torpedos. Während sich in ihrer Heimat eine Sensation abspielt. Präsident Nixon tritt im Zuge der Watergate-Affäre zurück.
President Nixon reportedly will announce his resignation tonight.
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
My fellow Americans, we have a lot of work to do.
Der neue Präsident Gerald Ford erwartet eine Menge Arbeit.
My former colleagues, you and I have a lot of work to do. Let's get on with it.
In seiner Antrittsrede streckt Ford den Sowjets die Hand hin, während die CIA eine zweite Bergungsaktion in Erwägung zieht, um die übrigen Trümmer der K-129 hochzuholen. Medienberichte über Projekt Azorian durchkreuzen allerdings die Pläne.
2 Atomtorpedos aus gesunkenem sowjetischen U-Boot gebaut,
schreibt der Washington Star im Frühjahr 1975 über die Mission der Hughes Glomar Explorer.
Zweifelhaft, ob es diesen Sommer einen zweiten Versuch geben wird, die Reste des U-Bootes zu bergen.
Für die CIA ist das der mediale Super-GAU. Jetzt bloß nicht zu viel Wind um die Sache machen, um die Sowjets nicht zu reizen. CIA-Direktor Colby überzeugt Präsident Ford davon, einen Maulkorb zu erlassen, wie er Jahrzehnte später in einem Interview erzählt.
Jeder bleibt ruhig. Niemand sagt irgendwas Offizielles, egal was die Presse schreibt. Einfach nur den Mund halten.
Die Vereinigten Staaten werden zu dem Schiff Glomar Explorer nicht Stellung nehmen. Es ist die Politik dieser Regierung, Geheimdienstaktivitäten weder zu bestätigen, zu leugnen, noch anderweitig zu kommentieren. Diese Praxis verfolgen alle Regierungen, auch die der UdSSR.
Wir machten das. Und von den Sowjets kam kein Wort.
Was sie anhand der Trümmer herausgefunden hat, das verkneift sich die CIA bis heute. 1993 sagt Colby:
Es war hilfreich. Nicht so brauchbar, als wenn wir völlig erfolgreich gewesen wären. Natürlich haben wir bestimmte Dinge daraus geholt.
Die Leichen der 6 sowjetischen Matrosen werden feierlich auf See bestattet. Ein Film davon wird Jahre später, nach dem Ende der Sowjetunion, an den russischen Präsidenten Boris Jelzin übergeben. In Russland hält sich noch viele Jahre die Ansicht, dass K-129 vor 50 Jahren nach der Kollision mit einem U-Boot der USA gesunken ist. Beweise gibt es allerdings keine. Der US-Geheimdienst blickt heute mit einer Prise Humor auf das Projekt zurück.
Stellen Sie sich vor, Sie stehen auf dem Empire State Building mit einem 2,5 Meter breiten Enterhaken an einem Stahlseil von 2,5 Zentimetern Durchmesser.
So steht es auf der CIA-Website.
Ihre Aufgabe ist es, den Haken auf die Straße zu senken, ein kompaktes Auto voller Gold zu ergattern und das Auto auf die Spitze des Gebäudes zu heben. Obendrein muss der Job erledigt werden, ohne dass es jemand merkt. Das beschreibt im Wesentlichen, was die CIA im Projekt Azorian gemacht hat.
Das Bergungsschiff Hughes Glomar Explorer gilt bis heute als die wohl komplexeste Ingenieurleistung in der Ozeantechnik. Nach dem Azorian-Projekt wird sie noch einmal umgebaut, um am Grund der Weltmeere nach Erdöl zu bohren. Vor wenigen Jahren wird sie verschrottet. In China.
Im Zeitzeichen erinnerte Edda Dammüller an den Untergang des sowjetischen U-Boots K-129 vor 50 Jahren. Redaktion Michael Rüger. Musik
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.